Einen schönen guten Morgen. Mein Mann hat mir vorhin gesagt, könntest du bitte am Anfang noch einen Satz mehr sagen? Du schmeißt die Gemeinde volle Kannen rein. Ich habe aber nicht so viel Zeit, um eine Wahnsinnseinleitung zu bringen. Ich versuche es. Es ist wie in Deutschen früher, Deutschaufsatz. Bringen Sie bitte langsam sich zu dieser, ja, arbeiten Sie sich langsam zu diesem Thema hin oder so. Also, Klaus-Peter hat schon gesagt, es geht um das unerhörte Gebet. Unerhört bitte nicht zu verstehen als ungeheuerlich oder sonst irgendwie, sondern Gott erhört mein Gebet nicht. Punkt. Oder er erhört es anders, als ich es mir gedacht habe. Dieses Thema in 25 Minuten zu machen, ist undenkbar, also komplett. Insofern werden wir uns zwei Beispiele angucken, eine aus dem Alten, eine aus dem Neuen Testament, von jeweils zwei Männern, die Gott um etwas gebeten haben und einmal keine Antwort bekommen haben, beziehungsweise eine andere, wie sie sich das gewünscht haben. Genau, das habt ihr bitte im Hinterkopf, dass es nur zwei Beispiele sind, also ein Teil dieses Themas behandeln wir. Und bitte, man kann es nur anwenden auf wirklich Gläubige, also die, die Jesus kennen, sonst funktioniert das nicht hier. Gut, Altes Testament, nicht Hiob, den hatten wir vor zwei Wochen. Interessant ist es, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass es ganz viele Leute in der Bibel gibt, denen Gott auch ein Gebet nicht erhört hat. Mose, Elia und diesen Mann hier, David. 2. Samuel 11 und 12. Um diese Geschichte geht es, beziehungsweise um den Nachschlag der Geschichte. David, so wie wir immer so schön sagen, was ja auch stimmt, ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber er hatte eine sündige Natur. Um welche dreckige Geschichte ging es dann? David und Bathseba, richtig. Es geht nicht um die Geschichte, sondern die Geschichte ist fast fertig. Die zwei haben geheiratet. Wunderbar, alles abgeschlossen. Nathan kommt auf den Plan. Kurzer Einschub. Mich finde immer interessant, dass Bathseba hier relativ gut bei wegkommt. Der David kriegt es so ab, ne? War sie wirklich unschuldig? Ey, wenn ich so listige Frauen sehe, die mit Testosteron gesteuerten Männern umgehen können, weiß ich jetzt nicht, ob die so unschuldig war. Und dann ist euch aufgefallen, dass in dieser Geschichte Gott gar nicht eingreift. Der hätte ja auch David eine Grippe schicken können oder so. Dann wäre das Ganze gar nicht passiert. Er hätte David bewahren können, hat er aber nicht gemacht. Aber hat David Gott eigentlich um seine Meinung gefragt bei dem Ganzen? Wüsste ich jetzt nicht. Fragen wir Gott um seine Meinung, wenn wir Dinge unbedingt haben wollen oder ein Ziel haben, was wir ums Verrecken verfolgen? Oder geben wir ihm hinterher nur die Schuld, weil es nicht so gelaufen ist, wie wir uns das gedacht haben? Also, Nathan tritt auf den Plan. Was macht er? Er stellt mal geschwind David sein Sündenregister vor. Also du hast das Wort des Herrn missachtet, du hast Ehebruch begangen und noch einen Mord. Frage, ist unser Sündenregister kleiner als das von David? Von der Bergpredigt her wissen wir, wie ernst Gott Sünde nimmt. Und Gott macht keinen Unterschied, so wie wir. Wir haben so unser Schubladendenken. Ja, Bagatellsünde ganz unten, Mord ganz oben, ganz schrecklich. Für Gott ist jede Sünde gleichwertig. Ob ich Schwarzarbeit toleriere, Sex vor der Ehe, Unehrlichkeit. Es sind alles Dinge, die sieht Gott auf dem gleichen Level. Wie geht es dir? Oh, mir geht's gut, danke. Eigentlich geht's mir gar nicht gut, ich habe nur keinen Bock, mit dir zu reden. Unehrlich. Ist unser Sündenregister kleiner als das von David? Wie hat David reagiert, als Nathan ihm das so präsentiert hat? David hat seine Sünde erkannt, er hat Buße getan, Gott hat ihm vergeben und er durfte weiterleben. Super, alles in grünen Tüchern, fertig. Von wegen. Jetzt kommt der Nachschlag. Nathan sagt ihm, 2. Samuel 12, Vers 14, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, das ist der Grund, warum Gott so handelt, wird der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Davids Sünde blieb nicht ungestraft. David hat für dieses Kind gebetet ein paar Tage, er hat gefastet, er hat alle Register gezogen, die wir auch ziehen, ja, wenn es um solche Sachen geht. Aber sein Gebet blieb unerhört. Wirkt hier Gottes Gnade nicht begrenzt? Sie gilt für David, aber sie gilt nicht für dieses Kind. Wir verstehen Gnade manchmal nur als ein Mittel, um der Strafe zu entgehen. Biblische Gnade sieht anders aus, sie ist weit mehr. Biblische Gnade nimmt die ewige Strafe des Gerichtes Gottes weg, aber nicht immer die Folge der Sünde. Nochmal, es ist wichtig, dieser Unterschied. Wir verstehen manchmal Gnade nur als ein Mittel, um der Strafe zu entgehen. Und das ist billige Gnade, liebe Leute, äußerst billig. Gottes Gnade nimmt die ewige Strafe des Gerichtes weg, aber nicht immer die Folge der Sünde. Wie hat David darauf reagiert? Dieser Sohn ist am 7. Tag gestorben. David stand auf von der Erde, wusch sich, salbte sich und zog andere Kleider an und ging in das Haus des Herrn und betete an. Und als er wieder heimkam, ließ er sich Speise auftragen. Was hat David hier gemacht? David hat den Willen Gottes anerkannt, ohne Wenn und Aber. Er hat sich nicht in seiner Trauer vergraben, sondern er ist ins Heiligtum gegangen und hat Gott angebetet. Und Gott hat ihn getröstet, sodass er zu Hause seine Frau trösten konnte, könnt ihr auch nachlesen. Und er hatte wieder die Kraft, weiterzumachen. Manche denken jetzt vielleicht, boah, hier handelt Gott mit dem Gottesfürchtigen nicht anders wie mit dem Gottlosen. Aber ich denke, diese Art und Weise, wie David darauf reagiert, das macht den Unterschied. Diese Geschichte ist ein Beispiel für Gottes züchtigende Gnade. Kommt schon wieder so ein Wort, was wir gar nicht mögen, ne? Zucht und Ordnung. Wir mögen dieses Wort nicht und noch weniger mögen wir es, wenn wir es am eigenen Leib erfahren. Aber Gottes Wort sagt, dass er die, die er liebt, züchtigt. Er erzieht uns. Und wir können, denke ich, auch nicht von Gott erwarten, dass wenn wir was verbockt haben und nur weil wir Buße getan haben, dass wir dann wieder null auf null aus allen Sachen wieder rauskommen. Was das Gute dabei ist, Gott züchtigt die, die er liebt. Weil er hat keinen Grund, Ungläubige zu züchtigen. Denn sie sind die Kinder von jemand anders. Was toll ist, was an der Zucht, ist das, was Paulus sagt in Hebräer 12, Vers 11. Übersetzung, die neue Genfer, nur wer es wissen möchte. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. Und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Da können wir Ja und Amen zu sagen, oder? Später jedoch trägt eine solche Erziehung, und jetzt kommt's, bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Bei denen, die sich erziehen lassen. Doppelpunkt, ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Das heißt, ich kann mich entscheiden, ob ich Gottes Erziehung annehme oder nicht. Ich kann entscheiden, ob mein Leben von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt wird oder nicht. Und was ich auch noch klasse finde, ist Hebräer 12, Vers 8. Wenn Gott euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Im Umkehrschluss heißt das, wenn Gott mich züchtigt, ist das ein Beweis meiner Tochterstellung. Wenn Gott dich züchtigt, ist das ein Beweis, dass du sein Sohn oder seine Tochter bist. Kommen wir zurück zu David. Er blieb ein Mann nach dem Herzen Gottes, trotz seines Versagens. Warum? Weil er Gottes Züchtigung annahm. Frage an uns, sind wir bereit, uns von Gott erziehen zu lassen? Und ich stelle auch hier diese Frage, die es echt in sich hat. Können wir unsere Herzen hart gegen Gottes Erziehungswege machen und uns dennoch Christen nennen? Wir machen einen Cut und gehen in das Neue Testament. Wenn ich den Satz sage, meine Kraft in deiner Schwachheit, wen meine ich dann? Paulus, richtig. Es geht hier um einen ganz menschlichen Zug, und zwar das Gebrechen, die Beschwerden, die wir haben oder die Paulus hatte. Er litt an etwas und bat Gott, das wegzunehmen. Aber Gott hat erstmal gar nicht drauf reagiert und hat später anders reagiert, wie Paulus sich das gewünscht hatte. Wir wissen nicht genau, was dieser Pfahl im Fleisch war, aber er hat Paulus so zugesetzt, dass er Gott gebeten hat, ihm das wegzunehmen. Weil er vielleicht gedacht hat, dass er ohne diesen Schwachpunkt Gott besser dienen könnte. Frage an uns, wie oft denken wir, boah, wenn ich mich besser fühlen würde, dann, wenn ich dieses körperliche Leiden nicht hätte, dann würde ich. Paulus hat bestimmt nicht unter mangelndem Glauben gelitten, glaube ich nicht. Aber gab es einen Grund, warum Gott es so gemacht hat und nicht anders? Er gibt sich die Antwort sogar selber. In 2. Korinther 12, Vers 7 sagt er, gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Stolz und Einbildung können uns Christen leicht zu Fall bringen. Und das ist einer, wohlgemerkt einer der Gründe, weshalb uns Gott Grenzen und Schwächen auferlegt, die uns bewahren sollen. Es ist Bewahrung dahinter. Der Pfahl im Fleisch machte den Paulus immer abhängig von Gott und nicht von seinem eigenen Können oder seinen eigenen Erfahrungen. Paulus hat Gott dreimal gebeten. Also hartnäckig war er schon, ne? Nach dem ersten Mal war nichts, zweites Mal war nichts und im dritten Mal hat Gott zu ihm diesen wunderschönen Satz gesagt, den wir auch ganz gern wiederholen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Benutzen wir sehr gerne, ist auch ein wohltuender Satz irgendwie, aber lassen wir uns wirklich an Gottes Gnade genügen, wenn uns was Pi sagt? Reicht da seine Gnade aus? Übrigens, das ist wieder diese Gnade, ja, die wir bei David auch hatten. Paulus hat, genau wie David, Gottes Antwort akzeptiert. Ich lese nicht, dass er noch 3 bis 5 Heilungsgottesdienste durch hatte, um eventuell noch eine andere Antwort zu kriegen. Er ist nicht in Selbstmitleid verfallen und hat nicht mit seinem Schicksal gehadert. Und er hat vor allen Dingen nicht angefangen, mit Gott zu handeln. Er hat seine Antwort akzeptiert. Er hat Gottes Willen anerkannt, dass Gott es besser weiß als er. Und er hat noch was anderes gewusst. Was er selber mal gesagt hat, auch den Korinthern, die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Paulus hat anerkannt, dass sein himmlischer Vater es besser wusste. Und derselbe Apostel, dem Gott so und so viele Offenbarungen gegeben hat, Der wurde, so wie Paulus es sagt, von diesem Engel Satans angegriffen, aber er hat seine Arbeit fortgesetzt mit diesem Leiden. Der Jakobus gibt uns einen Rat in seinem Brief. Und zwar: Leidet jemand unter euch, der bete? Macht jemand unter euch Schweres durch, dann bete er. Wenn wir unter körperlichen oder seelischen Problemen leiden, sollen wir uns an unseren himmlischen Vater wenden. Wir bringen ihn damit in unsere persönliche Not hinein. Und dann wird Gott entweder uns heilen, unsere Lage verbessern, oder er wird die Dinge so lassen, wie sie sind, und uns stärken. In jedem Fall tut er alle Dinge zu seiner Verherrlichung und zu unserem Wohl. Klammer auf, damit ist Gottes Wohl nicht immer kompatibel mit unserem gemeinten Wohl. Klammer zu. Und so gesehen bringt uns jede Form von Leid mehr ins Gebet und somit näher zu Gott hin. Der himmlische Töpfer arbeitet an seinem Ton und formt ihn nach seinem Willen, nicht immer nach unseren Wünschen. Aber nur so wachsen wir zu dem, der das Haupt ist, Christus, so wie es in Epheser steht. Paulus wusste am besten, Gott wusste am besten, was für Paulus gut war. Er nahm das Leiden nicht weg, aber er hat seinem Diener die nötige Kraft gegeben, damit zu leben. Und Gottes Gnade, da ist sie wieder, die Gnade, sie triumphierte über diesen Pfahl im Fleisch. Wir sagen, wir folgen Jesus nach. Und wir sagen auch: Dein Wille soll geschehen. Und das effektivste Mittel, um Gottes Willen in meinem Leben zu erkennen, ist natürlich ein aktives Gebetsleben. Aber es ist ein aktives Gebetsleben, was nicht auf die, was nicht darauf abzielt, die gewünschten Antworten zu erhalten, sondern Gottes Plan für mich zu verstehen. Nochmal: Ein Gebetsleben, was nicht darauf abzielt, meine gewünschten Antworten zu erhalten, sondern seinen Plan für mich zu verstehen. Wer Kinder hat, der hat schon unzählige Male Nein sagen müssen zu seinen Kindern, weil potenziell schädliche Bitten müssen wir verneinen. Was aber nicht heißt, dass ich jede Bitte, die hinterher kommt, auch verneine. Und es wäre sehr traurig, diese Beziehung, wenn das Kind auf einmal aufhören würde, seine Eltern um was zu bitten, nur weil es Angst hat, dass es eine negative Antwort kriegt. Sollen wir aufhören zu beten, nur weil Gott mein Gebet mal nicht erhört oder anders, als ich das denke? Ich denke nicht. Denn die Bibel fordert uns ganz oft auf zum Beten, weil das nun mal die Verbindung ist, die ich zu Gott haben muss. Ich kann ihm wirklich alles sagen und er hört mir auch immer zu, gar keine Frage. Aber ich habe dabei bitte immer im Hinterkopf, dass er, so wie es in Epheser steht, weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Dass er weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Wir verstehen recht wenig, wenn es um Gott geht manchmal. Und ich akzeptiere auch, dass seine Gedanken höher sind als meine. Und ich weiß, dass sein Plan für mich vollkommen ist, während meine eigene Vorstellung von dem, was ich meiner Meinung nach brauche, unzureichend ist. Nochmal: Ich akzeptiere, dass sein Plan vollkommen ist, während meine eigene Vorstellung von dem, was ich meiner Meinung nach brauche, benötige, das ist unzureichend. Und deshalb unterstelle ich ihm meine Wünsche. So wie es im Lied von Guéton heißt: Weil meine Wünsche dir gehören. Wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind hier nicht daheim. Vergessen wir manchmal, wenn alles so schön ist. Das Beste kommt noch. Und Jesus will alles dazu benutzen, dass wir dieses Ziel auch erreichen. Und dazu gehört, dass er uns segnet, indem er uns erzieht, dass er uns zurechtbringt. Und dazu gehört auch, dass er Gebete unbeantwortet lässt oder sie anders beantwortet, als ich es mir vorstelle. Glaubst du, dass Gott das Richtige zur rechten Zeit in deinem Leben tut? Und kannst du so Ja zu ihm sagen, sich dich so in seine Hand fallen lassen, dass du sagen kannst, ja, ich glaube, dass du das Beste für mich willst, auch wenn du in meinem Leben im Augenblick anders handelst, als ich es gerne hätte, auch wenn ich es gerade überhaupt nicht verstehe, ich mich ungerecht behandelt fühle und auch wenn es heißen sollte, dass das Leben manchmal wehtut. Hier auf dieser Welt, und jetzt kommt der Satz, den wir auch nicht mögen, auf dieser Welt, in diesem irdischen Leben wird nicht alles gut. Und das geht jetzt gerade so konträr zu dem modernen Wohlstandsevangelium. Ne? Glaub nur ganz fest an Jesus und alles in diesem Leben hier wird dir gelingen. Ansonsten hast du irgendwas falsch gemacht. Und du schwimmst immer ganz oben. Wenn du das einem in Nordkorea sagst, der hat ein Problem damit. Und ich lese auch nicht, dass Jesus das so sagt, dass Paulus das so sagt oder dass Petrus das so sagt. Meine Bibel sagt da was anderes. Es wird hier nicht alles gut. Aber woanders wird es alles gut. Das stimmt. Aber wer will denn schon gerne unten durch? Da sträubt sich bei mir alles, was in mir ist. Jede menschliche Faser sagt dazu nein. Nur nimmt Gott darauf leider nicht sonderlich viel Rücksicht, sondern er möchte, dass wir lernen, richtig mit schwierigen Situationen und Umständen umzugehen und sie teilweise sogar auszuhalten. Er erklärt sein Handeln nicht immer. Und wir verstehen sein Handeln, wenn, dann meistens hinterher. Aber auch nicht immer. Er lässt uns unten durch, aber er geht dieses unten durch mit, weil er weiß, wo er mit uns hin will. Ey, er weiß, wo er mit dir hin will und er weiß, wo er mit mir hin will. Und im Unterschied zu mir sieht Gott alle Dinge immer vom Ziel her, jeden Umstand. Er sieht vom Ziel her, das ist das, was ich nicht kann. Ja, Gott kann Wunder tun. Das stimmt. Aber es ist nicht der Alltag und Wunder sind nicht normal. Und ja, Gott hört jedes Gebet, aber er hört nicht jedes Gebet. Aber er tut alle Dinge zu seiner Verherrlichung und zu meinem Wohl. Wenn ihr die Bedeutung des Wortes Wohl nachschlagt, dann bekommt ihr unter anderem drei Begriffe. Heil, Segen und dann kommt sie wieder, die Gnade. Auch ein nicht beantwortetes Gebet dient mir vom Ziel her gesehen zum Heil. Es dient mir zum Segen. Wenn Gott dein Gebet nicht erhört, dann ist das keine Strafe, sondern ist das seine Gnade. Diese unverdiente Güte, die bei aller Liebe nicht billig ist, aber manchmal züchtigend. Und eine Gnade, die auch im Leiden wohnt. Ich habe euch als Zusammenfassung ein Lied mitgebracht, was mir meine Tochter geschickt hat. Und es ist die beste Zusammenfassung, die ich kriegen konnte. Hört es euch an, ihr dürft es reflektieren. Der Klausi wird euch den Text geben. Für alle die, die das Lied nicht reflektieren können, weil sie denken, diese Stimme kommt mir doch bekannt vor, die das singt. Das ist die Veronika Lohmer vom Gebetshaus Augsburg. Wenn Gott dein Gebet nicht erhört, dann ist das keine Strafe, sondern es ist seine unverdiente Güte. Und vergesst nicht, Gott sieht die Dinge immer vom Ziel her.